Jeder an Bord wusste, dass wir mit unserem Schiff riesiges Aufsehen in der Welt der Schiffe verursachen. Allein schon, weil sie das erste Schiff war, das mit einer dritten Schiffsschraube ausgestattet war.
Das Schiff ist nahezu perfekt. Aber ist es tatsächlich unsinkbar, wie die Presse behauptet? Da hat Leitoller so seine Zweifel.
Bei der Idee, dass es irgendwo ein unsinkbares Schiff geben soll, kann jeder Seemann, der je durch Salzwasser gefahren ist, nur schief grinsen.
Die Temperatur fällt noch weiter, stellt Leitoller fest. Ungemütlich ist es hier draußen. Kein Wunder, dass sich kaum Passagiere an Deck befinden. Gut, dass seine Schicht jetzt endet. Gleich ist es 22 Uhr. Leitoller übergibt dem ersten Offizier Murdoch das Kommando, meldet ihm Position, Geschwindigkeit und Wetterdaten. Er berichtet ihm auch von einer Eiswarnung, die ihm die Funker vor etwa einer Viertelstunde übermittelt haben. Die Mesaba, ein Schiff, das auf dem gleichen Kurs wie die Titanic unterwegs ist, hat sie übermittelt. Es ist zwar die 7. Eiswarnung des Tages, aber sie versetzt die beiden Offiziere nicht in Unruhe. Sollte ein Eisberg in gefährliche Nähe kommen, würden die beiden Männer im Ausguck ihn rechtzeitig ausmachen. Das Schiff kann ihm ausweichen.
Wir unterhielten uns darüber, dass man nicht gut sehen konnte, wo der Horizont endete und der Himmel begann. Das machte es schwierig, einen Eisberg auszumachen. Ganz besonders, wenn er eine schwarze Seite hatte.
Viele Eisberge sind an der Seite, an der sie vom Gletscher abbrechen, zunächst schwarz. Erst mit der Zeit wird das frische Eis weiß. Sollte Ihnen in dieser mondlosen Nacht ein Eisberg mit der Abbruchseite nach vorn entgegenkommen, würden die Männer im Krähennest ihn wahrscheinlich erst spät entdecken.
Eiswarnung hin, Eiswarnung her, die Titanic verlangsamt ihr zügiges Tempo von 22 Knoten nicht. Nur wenn Nebel aufkommt, sollen die Maschinen gedrosselt werden. So lautet die Anweisung von Kapitän Smith. So halten es seit einem Vierteljahrhundert alle Schnelldampfer bei einer Atlantiküberquerung. Erst wenn man das Eis sieht oder wenn man wegen Nebels gar nichts mehr erkennen kann, senkt man die Geschwindigkeit. Die beiden Offiziere plaudern noch ein wenig. Dann begibt sich der durchgefrorene Leitoller in seine Kajüte.
Ich rollte mich schnell in meine Decke und wartete darauf, etwas aufzutauen, um einzuschlafen.
Auch während Murdochs Wache gibt es keine besonderen Vorkommnisse. Es ist noch kälter geworden. Die beiden Männer im Krähennest frieren. Ihr Atem bildet Nebelschwaden. Noch 20 Minuten. Um Mitternacht ist ihre Schicht endlich um. Mittlerweile hat sich leichter Dunst ausgebreitet. Wäre jetzt besser, wenn sie auf ihrem Ausguck Ferngläser zur Hand hätten, denkt der 24-jährige Vollmatrose Frederick Fleet. Aber die hat irgendjemand zwischen Belfast und Southampton verlegt, noch bevor die Reise über den großen Teich begann. Weiß der Geier, wo die stecken. Plötzlich sieht Fleet eine schwarze Masse direkt vor sich. Das Schiff fährt schnell und ebenso schnell kommt die Masse auf sie zu. Er läutet die Warnglocke, drei Schläge und ruft sofort die Brücke an.
Ich hatte den größten Teil meiner Wache im Nest hinter mir. Die Wache war fast vorbei.
Ja, Brücke?
Ich meldete einen Eisberg direkt voraus.
Was haben Sie gesehen?
Eine schwarze Masse.
Ein Eisberg, direkt voraus.
Je näher wir kamen, desto größer wurde sie.
Danke sehr.
Der erste Offizier Murdoch reagiert innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Er lässt die Maschinen stoppen und dann volle Kraft zurückfahren. Der Steuermann im Ruderhaus bekommt die Anweisung, das Ruder hart Steuerbord zu drehen. Die Notschotte werden geschlossen. Das Schiff schwenkt dann leicht nach Backbord, also in Fahrtrichtung nach links. Sie glauben schon, dass sie dem leicht über das oberste Deck hinausragenden Berg noch rechtzeitig ausweichen konnten. Da hört Steuermann Robert Hitchens im unteren Teil des Schiffes ein mahlendes Geräusch.
Scharfe Rasur.
Das Schiff fährt noch etwas weiter in die vorgegebene Richtung, dann bleibt es stehen.